Deutschlandfunk Kultur Studio 9. Der Tag mit
Caroline Fetscher, Redakteurin beim Tagesspiegel. Guten Tag, Frau Fetscher.
Guten Tag, Frau Schäfer.
Heute ist Nikolaustag und da gibt es eine lustige Karikatur in der Süddeutschen Zeitung. Hier habe ich sie vor der Nase. Ein feixender Schäuble stellt Angela Merkel gefüllte Stiefel vor die Tür. Nikolaus. Und was ist drin in dem einen Stiefel? Tja, Friedrich Merz, da sitzt er vor der Tür von Frau Merkel.
Ja, es ist wunderbar. Und auffällig ist ja auch, dass der ganze Merz überhaupt nur in den einen Stiefel passt. Mhm. Also, dass ihm diese Schuhe viel zu groß sind, auch wenn das nicht die Hauptaussage der Karikatur ist.
Also ich musste auch sehr schmunzeln. Parteitag morgen in Hamburg. Die CDU sucht einen neuen Parteivorsitzenden. Das ist unser Thema gleich. Aber Frau Fetscher, ich weiß, Sie sind sehr engagiert auch für Rechte, für Menschenrechte. Das ist eins Ihrer Themen. Und vor 70 Jahren wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verkündet. Kann man das eigentlich, die Würde der Menschen, ein für alle Mal definieren und zu sagen, für diese Würde müssen wir mit den Menschenrechten kämpfen?
Ja, der Inhalt dieser Würde erklärt sich ja eigentlich aus den einzelnen Artikeln der Universellen Deklaration der Menschenrechte. Und wenn das nicht universell ist, dann wird es wieder partikular, dann fragmentiert es, dann zerbricht das ganze Konzept der Menschenrechte. Und davor würde ich warnen.
Das werden Sie tun in dieser Stunde. Wir sind gespannt auf die einzelnen Ausführungen, die Sie dann machen werden. Die auch, muss man sagen, im Tagesspiegel Sie schon gemacht haben, am Wochenende. Genau, hatten Sie einen großen Artikel.
Sabotage der Aufklärung.
Sie hören Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, der Tag heute mit Caroline Fetscher vom Tagesspiegel. Heute ist der letzte Tag. Der letzte Tag von Angela Merkel als Parteivorsitzende der CDU. Heute wird sie ihre letzte Präsidiums- und Vorstandssitzung leiten. 18 Jahre hatte sie dieses Amt inne, der Parteivorsitzenden. Morgen wird also eine Nachfolgerin oder ein Nachfolger gewählt. Das ist eine Zäsur, auch wenn sie Kanzlerin bleibt, Angela Merkel. Ich habe hier gestern schon Ralf Bäumann gefragt, Frau Fetscher von der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Ralf Bäumann hat gesagt, tja, wir werden sie vermissen. Sie steht für Stabilität, für Prosperität auch. Was sagen Sie, werden wir Angela Merkel vermissen als Parteivorsitzende der CDU?
Ja, mit Sicherheit. Ich würde das Wort Integrität noch dazusetzen. Also ich denke erstmal, sie selber atmet auf und ich finde es so hochinteressant, wie sie im Augenblick komplett anders bewertet wird als vor dieser Aussage, dass sie den Parteivorsitz abgibt. Mhm. Also es gab ja vorher quasi zwei Aussagen, auf der einen Seite Stagnation, sozusagen bleierne Zeit, keine Dynamik, auf der anderen Seite viel zu viel Dynamik. Atomkraft weg, Wehrpflicht weg, Homo-Ehe. Also es gab zwei völlig konträre Merkel-Bilder, finde ich, ja, die jetzt quasi beide eingeschmolzen sind. Und es heißt ja, Mutti war die Beste. Nicht? Mhm. Es ist ein Wandel, der auch zu denken geben sollte, was eigentlich und wie die Medien, die Öffentlichkeit diese Frau und ihre Arbeit, ihre Schwerstarbeit beurteilt haben. Also es ist nicht unbedingt meine Partei, aber ich bewundere die Nerven, die Energie und die Gelassenheit und eben auch diese Integrität. Ja. Also ich halte sie tatsächlich für sowohl ethisch als auch in jeder Hinsicht natürlich finanziell für absolut unbestechlich.
Wir haben heute früh mit Rainer Krönert gesprochen. Der ist Kabarettist, Parodist. Merkel ist eine Paraderolle.
Ja, geht.
Und da wurde auch gefragt, wie kann man denn Frau Merkel charakterisieren? Und da hat er einiges genannt. Wie kann man aber denn jemanden parodieren, hat Dieter Kassel heute früh gefragt, der eigentlich keine Eigenschaften hätte. Darauf seine Antwort?
Ja, das ist ja ein Trugschluss. Angela Merkel hat sehr viele Eigenschaften und vor allen Dingen hat sie herausragende Eigenschaften, einmalige Eigenschaften, die sie alle anderen Kanzler eigentlich übertreffen lässt. Also eine Frau, die niemals ihre Kontenance verliert. Und das ist natürlich schon hochinteressant. Ein Mensch, der nicht die Kontenance verliert.
Ja, also das ist für ihn so das Hauptmerkmal. Das hatten Sie auch, jetzt nicht genannt so.
Ja, da ist die Physikerin drin und natürlich auch das Mädchen, das sich in der DDR verstellen musste, habituell daran gewöhnen musste, nicht zu sagen, was sie denkt, was zu Hause geredet wird, was sie fühlt, als evangelische Pfarrerstochter, die eben dadurch ja unterprivilegiert gewesen wäre, aber doch immerhin eine relativ interessante Karriere als Physikerin machen konnte. Mhm. Aber dieses sozusagen die Gefühle mal sichtbar halten, dieses Temperierte, das hat sie trainiert schon als Kind, denke ich.
Und das würde wahrscheinlich auch Rainer Krönert, hören wir ihn nochmal, zu auch noch einer herausragenden Eigenschaft.
Das ist das, das Abwiegeln, ne? So einfach so die Luft rausnehmen, aus einem großen Konflikt im Grunde auch wirklich das Schweigen, einfach mal nichts zu sagen.
Einfach mal nichts zu sagen, das ist ja in der Tat für eine Politikerin eine besondere Eigenschaft.
Ja, das merkt man jetzt gerade wieder, wo der liebe Herr Schäuble nicht anders kann, als etwas zu sagen. Ja. Was sie vermutlich nicht getan hätte an seiner Stelle. Das ist Spekulation, aber davon gehe ich aus.
Dafür wird Schäuble ja jetzt sehr kritisiert. Herr Altmaier hat gesagt, Schäuble habe den Damm gebrochen. Also er hätte nicht den Kandidaten Friedrich Merz unterstützen sollen jetzt mit diesem Interview. Und dann hat Altmaier gesagt, ich unterstütze jetzt aber Frau Kramp-Karrenbauer. Wer meinen Sie denn macht das Rennen morgen?
Das ist schwer zu sagen, weil man natürlich mit den eigenen Vorlieben dabei zu tun hat. Ich finde es erstmal interessant, was in welcher Form uns da Herr Merz begegnet, als so eine Art Mikro-Trump, der irgendwie sagt, ich brauche euch alle nicht, ich bin Millionär, gebt mir euer Geld und ich lege das für euch an. Das ist so ein Versprechen, man denkt, der wird die Kasse gut regulieren. Und dann eben AKK, Annegret Kramp-Karrenbauer mit sozusagen, mit mir sind stabile Verhältnisse, bisschen frommer, bisschen strenger als mit Mutti, so, wo sozusagen Merkel zur Großmutter wird. Ja, die milde Großmutter und die etwas striktere neue Mutter. Und dann der Spahn, der eigentlich sich sozusagen als Zampano geriert. Also ich meine, aus der Schilderung kommt vielleicht heraus, für wen da mein Herz schlagen würde, wenn ich jetzt da mitzuentscheiden hätte. Ja, aber es ist nicht klar, ob nicht diese Version von dem Aktienhändler, der das geschafft hat, ob das nicht in gewisser Weise bestechend ist.
Wir werden sehen. Ja, auf jeden Fall ist positiv, dass die CDU die Wahl hat.
Großartig. Ja, ja.
Dass es ein solches demokratisches Verfahren jetzt dort gibt. Wir werden am Ende dieser Sendung nochmal drüber sprechen, denn wir sind natürlich alle sehr, sehr gespannt auf den Parteitag morgen in Hamburg. Und mein Kollege Corbinian Frenzel wird sich live melden von dort morgen mit Elisabeth Nia und Christoph Schwennicke als Gäste im Studio. Und nachher erzählt er uns beiden, Caroline Fetscher und mir, auch nochmal kurz vom Stand der Vorbereitungen. Und ja, wir werden noch mal genauer sehen, was so eine Reise nach Hamburg jetzt alles auch für Vorbereitung bedarf. Da ist nämlich einiges zu tun. Deutschlandfunk Kultur, hören Sie Studio 9. An meiner Seite in dieser Stunde Caroline Fetscher vom Tagesspiegel. Gucken wir nach Frankreich. Die französische Regierung macht Zugeständnisse an die Gilets Jaunes, an die gelben Westen, diese Protestbewegung. Die Ökosteuer wird vorerst nicht erhöht. Die staatlich regulierten Strom- und Gaspreise bleiben den Winter über stabil. Aber die Frage ist, werden diese Zugeständnisse das Land befrieden? Für Samstag jetzt, für übermorgen, sind weitere Demonstrationen angesagt. Und die Regierung fürchtet diese Demonstrationen. Es drohe sehr große Gewalt, hieß es gestern aus dem Élysée-Palast. Frau Fetscher, viele Franzosen haben ja Sympathie mit den gelben Westen. Sie auch?
Ich glaube, es gibt die gelben Westen als Großgruppe gar nicht. Sondern das ist ja sozusagen auch eine zersplitterte Formation aus vielen verschiedenen Gruppen, anarchischere, anomische, sozialistischere. Also es erinnert wohl vieles auch an die Forderungen von Mélenchon während des Wahlkampfs. Und mit einigen Forderungen habe ich durchaus Sympathie. Ich glaube trotzdem, dass Macron mit vielen seiner Reformvorschläge völlig recht hat. Er hat meiner Ansicht nach das sogenannte Wunderkind-Handicap. Das heißt, er weiß, was richtig ist, kann das auch planen, kann aber nicht weg von seiner gewissen Überheblichkeit oder Vorschnelligkeit, Blasiertheit, wenn er das den Leuten erklärt. Das heißt, er erklärt nicht genug. Ich habe vor ein paar Tagen mit einer französischen Dame gesprochen in Paris, eine Lehrerin, die 93 Jahre alt ist und absolut wach und wunderbar intelligent. Und die sagte erstens, nous aimons la Révolution. Also wir lieben nun mal die Revolution, nicht so wie ihr Deutschen. Aber das hier, was wir im Moment machen, ist vor allem viel Krach. Und sie sagte eben auch, also beide mögen wir, Macron, sie sagte auch, er vermittelt es nicht klar genug. Und dann fragt man sich dann, wo bleibt la Brigitte, die Frau an seiner Seite, die eigentlich doch moderierend auf ihn einwirken könnte. Also ich hätte nicht erwartet, bei seinem Level an Kommunikationsvermögen während des Wahlkampfes, dass er es jetzt, dass es ihm nicht gelingt, diese Reformen zu vermitteln.
Ist es ihm wirklich nicht gelungen? Ist das wirklich das Problem? Oder sind die Reformen selbst das Problem? Wir wissen ja, dass Frankreich sehr schwer zu reformieren ist, dass zum Beispiel der Arbeitsmarkt in der Tat sehr verkrustet ist.
Eben.
Und dass viele dieser Reformen eigentlich aus unserer Sicht, also wenn wir so auf den Nachbarn gucken, haben wir oft gesagt, naja, das muss jetzt mal kommen. Zum Beispiel muss der Kündigungsschutz ein bisschen gelockert werden, damit Arbeitgeber leichter Menschen einstellen und auch wieder entlassen können. Aber das sind eben Dinge, die lassen sich schwer vermitteln, müssen aber sein. Ist es aber wirklich ein Kommunikationsproblem oder ist Frankreich einfach nach wie vor so schwer reformierbar?
Das ist natürlich eine Riesenfrage, die wir beide, da können wir drei Doktorarbeiten beide schreiben. Ich glaube, es ist natürlich beides. Es ist ganz sicher beides. Aber die Elastizität, die Flexibilität muss erhöht werden. Und da käme es tatsächlich, glaube ich, drauf an. Übrigens ähnlich wie bei Merkel mit der Flüchtlingsgeschichte, dass man es so klar und vielleicht etappenweise erklärt, dass man Bevölkerung erreicht. Ich sage nicht das Wort mitnehmen, das ist immer ein bisschen missverständlich.
Das klingt so paternalistisch.
Und, ja, genau. Und es klingt so, als ob man Leute irgendwie in einen Zug packt oder auf ein Dampfboot. Da gab es jetzt ein paar von ihm, glaube ich, auch Tweets und so, wo er sich im Grunde mokiert hat über die Leute, die es nicht kapieren. Und das ist natürlich ungeschickt bis zum geht nicht mehr. Und dann merkt man, Mensch, er ist ja doch noch sehr jung. Und zweitens, es ist ihm wohl von Anfang an schon sein überragender IQ, sein Verstand zu Kopfe gestiegen. Deswegen hat er vielleicht auch den Mut gehabt, diese Lehrerin auf diese hartnäckige Weise zu verfolgen, die er da schließlich geehelicht hat.
Seine Frau, ja.
Ja, deine Frau.
Lassen Sie uns, Sie haben eben schon einen kurzen Vergleich gewagt, aber noch einen größeren Vergleich wagen. Wenn jetzt in Deutschland große Unzufriedenheit herrschen würde, würden Sie sich ähnliche Proteste in Deutschland vorstellen können?
Auf die Weise nicht. Nein, ich meine, wir erleben ja hier schon teilweise leider sehr unangenehme Proteste mit den Pegida-Demonstrationen oder der Chemnitzer Aufruhrgeschichte. Und dann haben wir da eine Sache wie die in Hamburg gehabt, beim G7-Gipfel war das.
G20.
G20, Entschuldigung. Wo man so tat, als wäre da der Bürgerkrieg ausgebrochen. Also das schien schon so, als ob quasi das Land zusammenbricht. Ich glaube, bei uns ist da die Angst vor solcher Art von Straßenkämpfen, Revolten, Aufruhrzustand ist riesig groß.
Ist groß, aber vielleicht findet auch es deswegen nicht statt, weil wir, Frage, ein funktionierendes, repräsentatives Parteiensystem haben, was in Frankreich jetzt erodiert ist.
Ja, also im Vergleich steht Deutschland, wie man immer so sagt, steht besser da, ist besser aufgestellt.
Aber wird es
auch so
bleiben?
Auch so eine schreckliche Metapher. wird es so bleiben? Das können wir natürlich nicht beantworten. Mhm. Aber wenn man jetzt immerzu sagt, mit der Digitalisierung gehen Jobs verloren, kann ich nur sagen, an jeder Ecke erlebt man, dass neue Jobs durch Digitalisierung entstehen. Also alles Gerät, mit dem wir hier gerade arbeiten, ist komplett elektronisch, digital verschaltet und so weiter. Und ohne den Support, ohne die Assistenz von Dutzenden, Hunderten von Leuten, die sich damit auskennen, können wir überhaupt nichts mehr machen. Ja? Man konnte früher an einer Schreibmaschine sitzen.
Und wie beziehen
und
Sie das jetzt
Farbband
auf die
austauschen?
Teste, ich sage, dass noch mehr Menschen
Moment,
ihre Arbeit verlieren?
Nee, was ich sagen möchte, ist, dass es einfach die Fantasie, dass Arbeitsplätze zu Hunderttausenden wegbrechen, die sehe ich noch nicht so am Horizont als Wirklichkeit. Also ich sehe das, dass die Arbeitsplätze sich verändern, die Anforderungsprofile von Arbeit sich verändern. Aber dass es sozusagen diese Massenarbeitslosigkeit und das Massenelend gibt, das sehe ich nicht am Horizont in einem Sozialstaat wie unseren, wo wirklich die Leute ja Schlange stehen vor der Grenze, weil sie wissen, was es hier gibt auch. Also weil das einfach ein begehrenswertes Modell ist, dass man alles bezahlt bekommt, die Krankenkasse und die Wohnung und das Essen und die Schule ist gratis, die Uni ist gratis. Das ist sensationell, was wir hier haben, ja. Und das so über Nacht wird das nicht verschwinden, glaube ich.
Sagt Caroline Fetscher vom Tagesspiegel. Deutschlandfunk Kultur, kurz vor Weihnachten. am 6. Dezember, Nikolaustag, heute zu Gast Caroline Fetscher vom Tagesspiegel. Und zu Ihren Spezialthemen, Frau Fetscher, das kann man, glaube ich, so sagen, gehört die Debatte zum Thema Menschenrechte. Vor 70 Jahren, jetzt am Montag vor 70 Jahren, am 10. Dezember 1948, wurde die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte verkündet, Artikel 1. Alle Menschen sind frei und gleich an Würde und Rechten geboren. Sie sind mit Vernunft und Gewissen begabt und sollen einander im Geist der Brüderlichkeit begegnen. Die Menschenrechte waren eine Reaktion auf die Shoah. Wir haben es anfangs schon ganz kurz angerissen. Das Thema ist eben, jetzt kann man Würde, dieses Wort Würde, ein für alle Mal für alle Menschen definieren, oder sind die Menschenrechte letztlich eine westliche Erfindung?
Ja, erstmal möchte ich noch ergänzen, dass das die schöne Deklaration, die Sie gerade zitiert haben, ursprünglich hieß, all men are created equal, also alle Männer sind gleich geschaffen. Und dann haben die Frauen, die in der im Komitee mitgearbeitet haben, sich für dieses All Human Beings eingesetzt, wo die Frauen eben mit enthalten sind. Die sollten auch ihre Würde haben. Die Kritik, die wir aktuell an solchen Begriffen wie Würde des Menschen und überhaupt Humanismus, Menschenrechte hören, kommt aus neueren Forschungsgebieten wie Postcolonial Studies, Gender Studies, kommt auch aus dem Bereich der Identity Politics, wo es eben heißt, pauschal zu behaupten, es gibt die Menschenrechte und die Menschenwürde, wird nicht allen gerecht, weil da viele was ganz anderes drunter verstehen. Das geht bis hin zu der Erklärung, dass man sagt, also Leute, die jetzt Genitalverstümmelung von Mädchen machen, die haben eben eine ganz andere Vorstellung von Körperlichkeit und von Reife und sozusagen also den Prozessen, die ein Mensch durchläuft, um ins Erwachsenenalter zu kommen. Und da dürfen wir nicht mit westlich-kolonialen, arroganten, heteronormativen, patriarchalen und also mit weißen Vorstellungen drangehen und sozusagen das Schema der Menschenrechte denen aufpressen. Ich halte das für so ungefähr die gefährlichste Debatte, die man haben kann in Bezug auf die Menschenrechte, weil damit sich alles relativieren lässt. Damit kann man Folter rechtfertigen, dass man sagt, jemand hat halt ein anderes Verhältnis zu Körperlichkeit, zu Schmerz und so weiter. Man könnte die Ermordung von Herrn Khashoggi damit rechtfertigen, die haben ein anderes Verhältnis zur Präsenz oder Absenz eines Leibes. Kann man alles auf diese Weise ausdrücken, wobei dann eben die Rede ist vom hybriden Raum der Differenz, in dem Diversität möglich sein muss und so. An sich gibt es ganz viele absolut gerechtfertigte Forderungen bei Postcolonial Studies, bei Gender Studies, auch bei Identity Politics, zur Anerkennung von Gruppen, die nicht genügend Anerkennung bisher erfahren haben. Aber es entgleist und entgleitet dann in solche Relativierungsdiskurse, wo die Menschenrechte ad absurdum geführt werden und auch auf eine Weise denunziert werden, die der eigenen Sache nicht gut tut. Also wenn das jetzt das ist ein akademischer Diskurs und der ist jetzt auch nicht absolut flächendeckend überall. Der ist jetzt nicht zu finden und unbedingt bei den klaren Fächern, wo man Faktenbasis braucht, wie Geschichte oder Kunstgeschichte, aber eben so bei Ethnologen, Kulturwissenschaftlern etc. Da findet man diese Argumentation.
Ist das eine Lust am Dekonstruieren, weil man einfach sagt, gut, jetzt haben wir so viele Jahre, 70 Jahre so diskutiert. Also es ist ja diese Lust am Dekonstruieren gibt es ja schon seit den 70ern, also schon ein ganzes Weilchen. Aber ist das, Sie sagen, ein akademischer Diskurs, in der Tat. Also eine Lust an der Dialektik und am Diskutieren?
Ja, das ist sicherlich dabei. Und das war ein ganz, ganz fruchtbarer und ist immer noch ein fruchtbarer Gedanke, dass man dekonstruiert, was konstruiert wurde, dass man also sich anguckt, wie setzt sich das eigentlich zusammen und kann man da auch was neu zusammensetzen? Aber es gibt eben sowas wie eine Basis, auf der das überhaupt nur möglich ist, dass man so spricht. Und dazu braucht man einen demokratischen Rechtsstaat. Der hat viele, viele Gestalten. Das ist auch kein Betonmonolith, sondern das ist ein sich ununterbrochen transformierendes politisches Gebilde, ja, an dem Leute aktiv mitarbeiten müssen, das auch erhalten bleiben muss. Aber das ganze muntere Dekonstruieren an den Universitäten zum Beispiel oder jetzt auch teilweise in der Entwicklungs- oder Zusammenarbeit in diesen Diskursen. Das ist überhaupt nur möglich, weil es die Freiheit der Lehre und der Forschung gibt, weil es überhaupt den Boden gibt der Menschenrechte, der Demokratie, der Rechtsstaatlichkeit. Und da diskutiere ich viel mit Bekannten und Freunden über dieses Thema und stoße regelmäßig an, ich muss sagen, teilweise Grenzen der unrealistischen Borniertheit. Mhm. Ja, das ist also seit Kant war ja auch schon Rassist und es waren damals alles nur Männer in der UNO und was im Übrigen auch einfach nicht stimmt. Auch
wunderbare, es waren ein paar Frauen dabei, aber die Mehrzahl waren natürlich
Männer. Aber gerade an der Deklaration haben großartige Frauen mitgearbeitet. Die UNO hat das auf ihrer Website, das kann man sehr schön dort nachlesen, wenn man möchte. Also Frauen aus Indien, aus Libanon, aus Pakistan, aus Asien und sind auch heute dabei. Also was sagt man denn zu Leuten, die für Menschenrechte kämpfen, von mir aus in Saudi-Arabien oder in Ägypten oder in Pakistan oder in Weißrussland, ja, die im Gefängnis sitzen, inhaftiert sind, vielleicht misshandelt werden, weil sie für Demokratie und für Menschenrechte eintreten. Und will man denen sagen, na ja, nun regt euch mal nicht so auf, das ist eh alles so ein westlich normativ weißes Gerede. Es ist eine Mode, die entgleist ist in vieler Hinsicht. Und ich glaube auch, das kann wieder eingefangen werden, aber nicht im Inneren dieser Diskurse. Die sind jetzt so selbstzirkulär. Die kommen da nicht mehr raus.
Also insofern ist der nächste Montag, wenn dann also 70 Jahre Menschenrechte gefeiert wird, ein guter Tag, um genau diese Debatte zu führen, um die Menschenrechte, so wie sie sind, zu feiern, wenn ich sie recht verstehe. Ne?
So ist es.
Studio 9, der Tag heute mit Caroline Fetscher vom Tagesspiegel. Und die Außenminister der OSZE treffen sich heute in Mailand. Also von der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa. Das ist die jährliche Konferenz. Das ist ein Ministerrat in Zeiten, in denen es Anlass zu einiger Besorgnis gibt. Wir hören erstmal Daniel Prokraka mit den Hintergründen, bevor wir dann drüber sprechen.
Es ist ein Ministerrat in turbulenten Zeiten. Zum einen hat sich im Asowschen Meer der Konflikt zwischen der Ukraine und Russland verschärft. Zum anderen macht der drohende Ausstieg der USA aus dem Abrüstungsvertrag INF ein neues Wettrüsten wahrscheinlicher. Um für diese Probleme nach Lösungen zu suchen, kommt der OSZE-Ministerrat gerade recht. Denn der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa gehören neben sämtlichen EU-Staaten auch Russland und die Ukraine sowie die USA an. Bundesaußenminister Maas sagte, die OSZE stehe wie kaum eine andere Organisation für Vertrauensbildung und Dialog. Entsprechend will er heute Nachmittag 4 Augengespräche mit dem russischen Außenminister Lavrov und dem ukrainischen Außenminister Klimkin führen. Was die Diskussion über den INF-Vertrag angeht, kündigte Maas an, in Mailand auch über Rüstungskontrolle zu sprechen.
Rüstungskontrolle also und der Konflikt im Asowschen Meer zwischen der Ukraine und Russland. Frau Fetscher, manche Kommentatoren meinen ja, den Hauch von kaltem Krieg hier zu verspüren. Haben Sie manchmal, wenn Sie dieses hören, Angst vor einem neuen Kalten Krieg?
Gesagt wird das ja seit Jahren, also spätestens seit der Besetzung der Krim 2014 im Sommer. Ja, ich meine ja. Ja, ich weiß es, weil ich damals mit einem Mann zu tun hatte, der damals, der als Wehrmachtssoldat dort war.
Aber wir lassen es gleich nochmal kurz recherchieren.
Also spätestens seit diesem Termin. Und auch schon vorher wird ja davon gesprochen. Und es gab sicherlich auch große Ungeschicklichkeiten von Seiten der NATO. Ich kann mich erinnern an eine Konferenz, wo ich in Tbilisi war. Das war eine Einladung von der NATO für Journalisten. Und wo drüber gesprochen wurde, dass eben Georgien sich wünscht, Partner zu werden, Partnerland. Und ich habe mir nochmal die Gästeliste angeguckt. Es ist etwa 12 Jahre her. Da ist kein einziger Russe eingeladen gewesen. Also es waren also die ganzen Generäle mit voller Uniform, full brass, wie sagt man immer so schön auf Englisch, mit all ihren Orden und allem waren da. Und die Russen saßen draußen oder gar nicht mal eingeladen. Es gab ja einen NATO-Russland-Rat, den gibt es ja noch.
Den gibt es
und
noch?
Und ich frage mich oft, was macht ihr denn dort? Also warum wird darüber nicht berichtet?
Also man wird hat es immer auch mal wieder berichtet, aber ich glaube, die Situation jetzt ist ja die, oder das Neue, dass es einen Abrüstungsvertrag gibt, diesen INF, und dass Die Amerikaner sagen, wir steigen aus, drohen mit dem Ausstieg. Und dass auch die NATO dann gesagt hat, Russland verletzt diesen Vertrag seit einiger Zeit. Da geht es eben um dieses Mittelstrecken-Raketensystem, das neue, was Russland da hat. Man könnte ja jetzt, und das ist, finde ich, schon neu, zu dem Schluss kommen, dass sowohl in Moskau wie auch in Washington von Rüstungskontrolle nicht mehr so arg viel gehalten wird.
Ja, eben. Ich denke, die Vorstufen waren diese Prozesse, also wie ich den gerade angedeutet habe, wie damals Georgien-NATO-Konferenz. Und das wird dann irgendwann sozusagen von der Software zur Hardware übergegangen. Und man ist jetzt bei den Waffengattungen. Wie genau und wer das eigentlich kontrollieren kann, das ist mir auch nicht klar. Denn da stehen ja die Meinungen einander gegenüber. Also die Russen sagen, sie haben gar nicht diese Reichweiten entwickelt.
Gut, aber es scheint nicht, also mehr oder weniger sicher zu sein, mehr oder
also
weniger,
mehr als dass 500 Kilometer Reichweite, nicht genau. Also das ist ja die Frage, um die es da geht bei diesen Missiles, dass die nicht weiter reichen dürfen als 500 Kilometer und maximal 5.000. Ich glaube, das wahrscheinlich gab es die auch vorher. Die werden nur jetzt sozusagen anders vorgezeigt. Es ist ein unglaublich politisch unreifes Spiel, finde ich. Also alle haben ja so viel genug zu tun mit ihren eigenen Entwicklungsprozessen im Inneren, also Transformationsprozess auch im Inneren von Russland, nicht? Die haben so viel eigentlich, was sie tun und bearbeiten müssten, dass man nur mit Bedauern sagen kann, also es läuft in die falsche Richtung.
Gut, jetzt gucken wir mal, was rauskommt eben bei dem Treffen der Außenminister in Mailand, der OSZE, heute und morgen. Vielleicht ist ja dieser Dialog nicht umsonst. Deutschlandfunk Kultur, Studio 9, der Tag heute mit Caroline Fetscher vom Tagesspiegel und jetzt auch zu uns gestoßen mein Kollege Corbinian Frenzel. Hallo Corbinian. Morgen Parteitag in der CDU in Hamburg. Heute kommen die Parteigremien zu letzten Beratungen zusammen. Große Aufregung. Wer wird Angela Merkel als Parteivorsitzende nachfolgen oder als Parteivorsitzender? Friedrich Merz, Annegret Kramp-Karrenbauer oder Jens Spahn? Das sind die drei Kandidaten mit den größten Aussichten. Corbinian Frenzel, Sie sind morgen in Hamburg live und es war, glaube ich, gar nicht so leicht, in dieser Messehalle, wo das ja alles stattfinden soll, wirklich akkreditiert zu werden.
Also die Akkreditierung war erstmal leicht. Das ist ja auch natürlich so üblich, wenn Parteien ihre Parteitage abhalten. Journalistinnen und Journalisten sind die Ersten, die natürlich auch Zugang bekommen. Kleine Ausnahme die AfD, die macht da manchmal Schwierigkeiten. Aber gestern kam dann noch die Meldung mit Bedauern von Seiten der CDU-Pressestelle. Man könne nicht allen Journalisten den Zutritt auch wirklich in den Saal gewähren, weil der Andrang so groß ist. Und jetzt können Sie vielleicht mal raten. Ich habe gerade noch mal nachgeschaut. Wir wissen ja, 1001 Delegierte sind es, die entscheiden. Begleitet von wie vielen Journalistinnen und Journalisten?
Die Hälfte.
Nein, fast das Doppelte. 1800 akkreditierte Journalisten. Also das Interesse ist riesig. Das Interesse ist groß, national natürlich, aber auch international.
Sie sind nicht akkreditiert, Frau Fetscher?
Nein. Irgendwie beneide ich Sie, weil ich glaube, das wird sehr spannend.
Das war auch der Grund, warum wir versuchen ja immer, Anke Schäfer und ich, versuchen ja sozusagen thematisch hier mit unseren Gästen am Puls der Zeit zu sein, aber eben auch da zu sein, wenn es Momente gibt, wo etwas passiert, auch wirklich direkt vor Ort zu sein. Und bei diesem CDU-Parteitag, da war uns irgendwie klar, da sollte man sein. Das wird man, da wird man was spüren. Das wird eine spannende Zusammenkunft, viel spannender als das üblicherweise bei Parteitagen gerade der CDU der Fall war.
Das jetzt diese Zäsur ist, also weil eben jetzt zum ersten Mal, beziehungsweise nicht zum wirklich ersten Mal, aber seit vielen Jahren zum ersten Mal eine solche Wahl stattfindet.
Genau. 1971 war es das letzte Mal, dass es ein offenes Rennen gab um den CDU-Parteivorsitz. Der damals Unterlegene ist dann nicht ganz unwichtig gewesen danach, Helmut Kohl, der gegen Rainer Barzel verloren hatte. Das ist jetzt so lange her, dass da eigentlich, abgesehen von Wolfgang Schäuble, der wahrscheinlich dabei war, alle in den Geschichtsbüchern nachschlagen müssen, wie das wirklich war. Insofern ist das natürlich dieser wunderbare Moment, da steht wirklich eine Entscheidung an und vor allem, und das ist glaube ich auch noch das Interessante, es ist ja auch so, dass an diesem Ort selbst eine Dynamik entstehen kann. Angela Merkel wird morgen den Auftakt machen. Als erster wichtiger Tagesordnungspunkt wird eine Rede halten. Da ist allein schon die Frage, ich sprach eben gerade noch mit Stefan Detjen, dem Leiter unseres Hauptstadtstudios, allein schon die Frage, wird das ein kurzer Gruß sein? Wird es eine Vermächtnisrede sein?
Mhm. Spannend, sehr spannend. Spannend.
Ja. Wie wird die ankommen? Also ich glaube, sie wird auch da dabei bleiben, dass sie keine direkte Wahlempfehlung
indirekt
gibt. Aber genau, aber das ist ja genau die Frage. Wird es vielleicht auch so sein, dass dieser Saal, diese 1001 Menschen, die diese Entscheidung dann treffen müssen, aus dieser Rede herausgehen, aus einem Gefühl, lasst uns aufpassen, dass wir diesen Kurs fortführen. Wird es vielleicht ein Gefühl geben, vielen Dank dafür, aber wir brauchen jetzt wieder mehr Kontur. Und dann natürlich der entscheidende Moment, wenn die drei Kandidatinnen, die Kandidatin, die zwei Kandidaten sprechen, reden werden. Mhm. Wie werden die da diese Menschen, die diese Entscheidung zu treffen haben, letztendlich erreichen und auch mobilisieren?
Ja. Ja. Was mich interessiert hat, ist diese Regionalkonferenzen, die wir erlebt haben, waren ja auch dadurch geprägt, dass die drei sich sehr freundlich gegeben haben, auch miteinander. Da ist überhaupt gar keine schmutzige Wäsche gewaschen worden. War das abgemacht?
Das haben wir jetzt im Nachklapp gelernt und erfahren, dass es da wohl wirklich zu Beginn dieses Prozesses, nachdem Angela Merkel gesagt hat, das Rennen um meine Nachfolge ist offen und diese drei Prominenten sich dazu bekannt haben, dass sie wohl wirklich zusammensaßen in der Bundesgeschäftsstelle der CDU im Konrad-Adenauer-Haus beim Bundesgeschäftsführer und sich gegenseitig geradezu geschworen haben, wir werden keine schmutzige Wäsche waschen. Das ist natürlich für die demokratische Kultur sehr gut. Ich hatte zwischendurch das Gefühl, dass sie es fast ein bisschen zu lieb miteinander betreiben.
Dass sie mit angezogener Bremse fahren.
Ja, denn das ist ja gerade das Schöne. Sie haben vorhin über Angela Merkel gesprochen und ich verneige mich natürlich mit Ihnen gemeinsam. Aber diese Tatsache, dass es so ein großes Bedürfnis nach Auseinandersetzung, nach Debatte, auch ein Stück weit nach Richtungsentscheidung gibt, hängt natürlich auch mit ihr und den vielen Jahren mit ihr zusammen, dass da eben die Unterschiede sich so nivelliert haben. Also letztendlich auch so das Gefühl der Konturen verloren gegangen ist, was für eine Demokratie erstmal innerparteilich, aber auch für das Land insgesamt nicht unproblematisch ist.
Gut, aber ich hatte schon das Gefühl, dass zwischen den dreien durchaus Unterschiede bestanden, auch wenn sie jetzt nicht sich gegenseitig sehr stark angegriffen haben, oder? Was denken Sie, Frau Fetscher?
Ja, sicher. Es wird nur die Aufgabe desjenigen sein, der dann dabei rauskommt morgen, was sie da miterleben werden. Die anderen Strömung mit zu integrieren. Das ist ja einfach, das ist ja die klassische Aufgabe, die da auf denjenigen oder diejenige zukommt.
Damit und, die CDU geeint bleibt.
Und darum geht es ja jetzt auch immer bei den Umfragen, Forsa und so weiter. Da wird ja immer Annegret Karrenbauer als diejenige genannt, der das die Leute am meisten zutrauen, während sie eben dem Aktienhändler oder dem BlackRock-Mann, dem trauen sich zu, dass der ihr Geld verwalten würde. Mhm.
Ja? Also jetzt kommt natürlich die Frage, Corbinian Frenzel, wer wird das Rennen morgen machen?
Der Tipp. Ich habe es ja gerade schon dargestellt, es hängt wirklich ganz viel an dem morgigen Tag, was da passiert, welche Stimmungen da entstehen. Aber ich glaube, meine Vermutung an dieser Stelle ist, es ist Friedrich Merz. Mhm. Es wird ein zweiter Wahlgang sicherlich notwendig sein, dann ist es ein Friedrich Merz, weil das Bedürfnis in der CDU nach Unterscheidbarkeit, nach klarerem Profil und vielleicht auch das Bedürfnis, und das teile ich auch ein kleines bisschen, nach jemandem, der auch die politische Rede beherrscht, die Schärfe, die Rhetorik, dass die vielleicht größer ist als der Wunsch im Kurs der Mitte weiter zu schwimmen. Es ist ein riskanter Kurs. Ich glaube, das ist das auch genau das, was diejenigen, die das entscheiden werden, umtreibt. Wie viel Risiko sind sie bereit einzugehen? Aber wie gesagt, meine Vermutung zum jetzigen Zeitpunkt, Friedrich Merz.
Ich würde ja denken, es wird Annegret Kramp-Karrenbauer, weil ich glaube, dass gerade das, was jetzt auch Schäuble gemacht hat, dass er Friedrich Merz so empfohlen hat, dass da viele sagen, also diese alten Männer, diese alten Seilschaften wollen wir nicht unterstützen. Was sagen Sie,
Frau Fetscher? Ganz einfach voreingenommen gegen Merz.
Die Aber Mimik, Frau Fetscher, darf ich ganz kurz einhaken? Es gibt natürlich zwei Ebenen. Das, was man selbst politisch für richtig hält, das, was man für wahrscheinlich hält und auch das, was man vielleicht
Ich glaube nur, dass das sozusagen das eine beeinflusst auch das andere. Und wenn ich bei Merz mit diesem etwas lauernden Blick und dieses, was die Leute auch als unangenehm empfunden haben, wenn ich mir das anschaue, würde ich es nicht wollen für die politische Debatte und die Lebendigkeit, könnte es natürlich einen Vorzug haben. Und
Gut, morgen Abend werden wir es wissen, morgen im Laufe des Tages.
Genau, erstmal 12.05 Uhr, die Mittagssendung live am Parteitag, aber wir sind dann natürlich den ganzen Tag da. Unter anderem auch der Wortwechsel, unsere Debattensendung ab 18 Uhr, kurz nach 18
Geht
Uhr.
Geht bis in die Nacht.
Ja, aber da wird es wahrscheinlich, gegen 18 Uhr wird man dann wahrscheinlich wirklich wissen, auch wer es ist.
Und Elisabeth Nia und Christoph Schwennicke morgen zu Gast in der Mittagssendung. Danke aber für jetzt. Deutschlandfunk Kultur, Studio 9 und hier zu Gast Caroline Fetscher. Frau Fetscher, werden wir jetzt nach dem CDU-Parteitag in Hamburg übermorgen in einem neuen Deutschland leben? Oder ist diese Frage ein bisschen zu groß?
Ich glaube, wir werden ganz erstaunt sein, dass sich kaum was verändert hat, dass nicht nur die Kirche, sondern die Häuser alle weiterhin im Dorf stehen.
Meinen Sie wirklich?
Ja.
Na gut. Wir werden es trotzdem Mittagssendung und dann auch die anderen Sendungen genau verfolgen. Danke, dass Sie diese Stunde mit mir hier bestritten haben und dass Sie die Themen mit mir sortiert haben.
Sehr gerne.